CO2 ist der Kern einer unbewiesenen Theorie, auf der lediglich ein Computermodell des IPCC basiert. Dabei geht der IPCC einfach mal von der völlig unlogischen Voraussetzung aus, dass 0,04% CO2 die Atmosphäre erwärmt, und extrapoliert einfach diese Behauptung in die Zukunft. Der IPCC verwechselt eine zeitweilige scheinbare Korrelation mit einer Kausalität. Thomas Schmidt, Künstlername Thomas Wangenheim, erklärt den Unterschied. Korrelation und Kausalität einmal anders. Mächtigkeit der Korrelation, Autobahn und Social Engineering. Der IPCC gab sich selbst den unzutreffenden Namen Weltklimarat. Es gibt keinen Weltklimarat, weil es weder einen weltweiten Konsens noch eine demokratische Legitimation dafür gibt. Der IPCC ist der oberste Vertreter der CO2-Theorie. Mehr nicht. Und es ist dem IPCC nicht gelungen, die CO2-Theorie zu beweisen. Willkürliche Zeitreihen. Manipulativ ist zum Beispiel die Auswahl der Statistiken. Wenn es heißt höchste Temperaturen seit dem Jahr X, können Sie sicher sein, dass die Statistik in sich zusammenfällt, wenn man den Zeitraum davor einbezieht. Was soll es beweisen, wenn jemand Alarm schlägt, wir haben jetzt, um 10 Uhr morgens, die höchsten Temperaturen seit Mitternacht? Die Temperatur der Atmosphäre schwankt in Wellenbewegungen. Wenn man nur den Anfang einer Welle herausgreift, beweisen Steigungen gar nichts. Je mehr Wellen man betrachtet, und je langfristiger die betrachteten Zeiträume sind, desto valider wird die Schlussfolgerung. Wer sagt, die Temperatur steigt seit 1850, dessen Schlussfolgerung wird zum Beispiel durch die Universität und Wetterstation Jena widerlegt, die seit 1813 Temperaturen aufzeichnet. Thomas Wangenheim erläutert es in diesem Video. Quelle Thomas Wangenheim. Veröffentlicht 25.05.2019. Menschengemachter Klimawandel? Antwort mit Hilfe von Langzeitmessungen. Ab 11.36 erläutert Wangenheim die Daten einer noch älteren Messstation, und zwar aus dem österreichischen Costa-Crims-Münster, das bereits seit 1768 Temperaturen aufzeichnet. Die Mönche zeichneten auf, dass um 1800 die höchste vorindustrielle Temperatur lag. Ansonsten sind die Daten fast deckungsgleich mit den Jenaer Messungen. Dieser Screenshot zeigt die Temperaturen und Niederschlagsmengen seit 1825 laut Wetterstation der Universität Jena. Quelle ökonomieformankind.org. Aktualisiert 31.05.2023. Wie man sieht, sieht man nichts vom Klimawandel, wenn die Skala bis zur Nulllinie reicht und der Zeitraum länger ist. Bemerkenswert ist auch die einzige wirklich seriöse Statistikdarstellung, nämlich die komplette Skala ab Null statt des manipulativen Zoom auf Ausschnitte und Nachkommastellen. Bemerkenswert ist außerdem, dass die Wetterstation Jena eine Gemeinsamkeit mit sehr vielen Wetterstationen hat, lag sie zu Beginn noch auf dem Land und bildete dort die Landtemperaturen ab, ist mittlerweile eine Stadt um sie herum gewachsen. Städte sind immer wärmer als das Land. Auch das verfälscht die Vergleichbarkeit. Warum wählen wir Jena? Weil es neben Karlsruhe die einzige Wetterstation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland war. Dies sind die sehr ähnlichen Daten ab 1800 aus Karlsruhe, Quelle Bernhard Mühr, klimadiagramme.de. Langzeittemperaturen kein Klimawandel Karlsruhe. Quelle ökonomieformankind.org. So sieht die globale langfristigste wissenschaftlich rekonstruierte Entwicklung von CO2 und Temperatur aus. CO2 und Temperaturen Zusammenhang Millionen Jahre. Quelle ökonomieformankind.org. CO2 und Temperaturen im Zusammenhang von Millionen Jahre. Sie sehen die Kurven für CO2 und Temperaturen der letzten 600 Millionen Jahre. Wo erkennen Sie eine Kausalität zwischen CO2 und Temperatur? Diese Grafik entstand, indem man die Kurven einer CO2-Rekonstruktion und einer Temperaturrekonstruktion übereinander legt, die darauf spezialisierte Wissenschaftler unabhängig voneinander ermittelten. Die CO2-Kurve stammt von Robert A. Berner und Zafar Ed Kotawala, Fakultät Geologie und Geophysik, Duale Universität, veröffentlicht unter GeoCap 3A Refist Model of Atmospheric CO2 over Phanerozoic Time im American Journal of Chinke, Vol. 301, 2001. Die Temperaturen rekonstruierte 2016 der Paläogeologe Christopher Erskothese von der Northwestern University, eine Uni mit 16 Nobelpreisträgern, also kein Hort für Verschwörungstheoretiker, veröffentlicht unter ANE Global Temperature Kurve for the Phanerozoic. Da fragten wir uns, wie rekonstruiert man Temperaturen, die vor so langer Zeit bestanden? Skotese erklärt auf seiner Website die Methode der erdgeschichtlichen Temperaturbestimmung. Paläoklimatologie. Das Erdklima ist in erster Linie das Ergebnis der Umverteilung der Sonnenenergie auf der Erdoberfläche. Es ist warm in der Nähe des Äquators und kühl in der Nähe der Pole. Auch die Feuchtigkeit oder der Niederschlag variiert systematisch vom Äquator bis zum Pol. Es ist nass in der Nähe des Äquators, trocken in den Subtropen, nass in den gemäßigten Bändern und trocken in der Nähe der Pole. Bestimmte Arten von Gesteinen bilden sich unter bestimmten klimatischen Bedingungen. Zum Beispiel entstehen Kohlen dort, wo sie nass sind, Bauxit dort, wo sie warm und nass sind, Evaporite und Kalkbetone dort, wo sie warm und trocken sind, und Thelites dort, wo sie nass und kalt sind. Die alte Verteilung dieser und anderer Gesteinsarten kann uns sagen, wie sich das globale Klima im Laufe der Zeit verändert hat und wie die Kontinente über die Klimagürtel gereist sind. Dieser Film visualisiert die erdgeschichtliche Temperaturentwicklung mit den Daten von Robert Skotese. Quelle Christopher Skotese. Veröffentlicht 31.05.2016. Fakt ist übrigens auch, dass die CO2-Konzentration fast immer weitaus höher war als heute. CO2 ist unbestreitbar eine unverzichtbare Grundlage der Photosynthese und damit des pflanzlichen Lebens. Die Daten widerlegen nicht nur die Kausalität, sondern auch die Korrelation von CO2 und Temperatur. Wenn CO2-Anhänger Mwissen Zweigo Mirko Drotschmann seine Theorie darstellt, wählt er in seiner Grafik nur die letzten 1000 Jahre heraus, in denen man sehen soll, dass das CO2 seit 1780 anstieg. Was soll das beweisen? Er stellt die falsche Behauptung auf, der Anteil des natürlichen CO2 sei immer gleich geblieben. Die größten CO2-Emissionen, nämlich die der Ozeane, unterschlägt er. Er nennt die Zahlen des IPCC, laut denen der Meeresspiegel von 1901 bis 2014 um 19 cm angestiegen sei. Das sind 1,7 mm pro Jahr. Was soll das in Hinsicht auf CO2 beweisen? Dass Korrelation keine Kausalität ist, siehe oben. Panik, Wandel und Kipppunkte versus natürliche Schwankungen. Die CO2-Anhänger, insbesondere Fridaeus vor Futuri und die noch extremere Extinction Rebellion, erklären ganz offen, dass sie Angst und Panik verbreiten wollen, um die Wähler und Politiker von der CO2-Theorie und vom Handlungsdruck zu überzeugen. Beim Thema CO2 ist es gelungen, viele unkritische Menschen, die der Meinung ihrer Leitmedien folgen, halbwegs zu beeindrucken. Aber so richtig tut sich nichts. Deshalb verwendet das Marketing der CO2-Anhänger Kipppunkte, ab denen es kein Zurück mehr gäbe. Gemäß Roland Emmerichs Chinke-Fiktion-Film The Day After Tomorrow könnte der Golfstrom unterbrochen werden, wenn das Grönlandeis abschmilzt. Notiz am Rande: Das Eis an der Küste Grönlands ist etwas geschmolzen. Dafür ist das Eis in den letzten Jahren in den nicht küstennahen Regionen umso mehr gestiegen. Auf Grönland lagen ebenso im Rest Europas, vom Rest der Welt gibt es so gut wie keine Daten, vor rund 1000 Jahren die Temperaturen erheblich höher, um parallel zu den Schwankungen der Sonnenenergie wieder zu sinken. Wenn der Golfstrom, der warmes Wasser aus der Karibik nach Nordeuropa bringt, unterbrochen würde, bestünde die Möglichkeit, dass es sich in Europa stark abkühlt oder gar eine Eiszeit ausbreche. Bei global angeblich unaufhaltsam steigenden Temperaturen. Man beachte den Widerspruch. Als weiterer Kipppunkt soll das Auftauen der Permafrostböden in Sibirien und Alaska sein. Dies würde laut den Klimaalarmisten massenhaft Methan freisetzen, und die Erde sei verloren. Interessanterweise gibt einer der Hauptvertreter der Treibhaustheorie die WDR-Sendung Quarks und Co. unbewusst eine Entwarnung bei Methan. Methan bleibt nur etwa 12 Jahre in der Atmosphäre. Nebst zu Kipppunkten, wie die obige Grafik zeigt, ist die globale Durchschnittstemperatur in den letzten 500 Millionen Jahren zweimal um 10 Grad und einmal um 7 Grad gestiegen und gesunken. Jede Erwärmung und Abkühlung kehrt sich um. Angebliche Kipppunkte wurden in der Erdgeschichte schon oft überschritten. Sibirien und Alaska waren im Laufe der Zeit mehrmals aufgetaut. Erwärmung ist keine Einbahnstraße und kann es auch gar nicht sein. Der Faktor, der alles erklärt, ist die Strahlungsschwankung der Sonne, siehe unten. Wenn wir nicht mehr fliegen, heizen und Auto fahren, ist das der Sonne egal. Von den 1940er bis 1970er Jahren sanken die Temperaturen. Viele Wissenschaftler warnten vor einer neuen Eiszeit. Sie lagen alle falsch. Auch damals gab es angeblich Punkte ohne Wiederkehr und Kipppunkte. Die Eisflächen wuchsen 1968-69 auf die größte Fläche der letzten 60 Jahre, und das Hamburger Abendblatt zitiert Wissenschaftler: mit viel Eis reflektiert viel Sonnenstrahlung wieder in den Weltraum hinaus und verbraucht viel Wärme zum Schmelzen. Wenige Jahre später begannen die Temperaturen entgegen der Vorhersagen zu steigen. Von 1998 bis 2016 stiegen sie gar nicht, der Klimawandel fiel aus, siehe oben unter: kein Klimawandel seit 1998. Der Meeresspiegel. Der Meeresspiegel stieg und sank in den letzten 140.000 Jahren, ganz unabhängig von CO2. Willkürliche Zeiträume herausgreifen können wir auch: in den letzten 20.000 Jahren stieg der Meeresspiegel um 140 Meter. Also um 7 mm pro Jahr. Zum Bild. Meeresspiegelanstieg, Langzeitstatistik. Quelle: Kurt Lambeck, Australien National University ANU, Präsident der Australian Academy of Science. Das sieht zunächst dramatisch aus. Man sieht aber auch, es flacht sich ab. Und wenn man die nachfolgende Grafik der Wissenschaftler A. Grinstedt, J.C. Moore und S. Jevrijeva betrachtet, 2009, Reconstructing sea level from paleo and projected temperatures 200 to 2100 AD, Climate Dynamics, DOI 10.1007 sec 003.82008050726 6009, sieht man natürliche und harmlose Wellenbewegungen des Meeresspiegels vom Jahr 200 bis 2000. Zum Bild. Meeresspiegelschwankungen 200 bis 2000. Quelle: economyformankind.org. Meeresspiegelschwankungen 200 bis 2000. CO2-Anhänger picken sich die letzten 200 Jahre heraus, um einen Zusammenhang mit CO2 zu konstruieren. Das ist nicht überzeugend. Wir wissen Zweigo Mirko Drotschmann gehört auch zu denen, die behaupten, die Südseeinseln gingen unter. Wie Spektrum der Wissenschaft am 16.02.2018 berichtete, stimmt das nicht. Koralleninseln wachsen mit 8 der 9 Atolle Tuvalus und 3/4 der 101 betrachteten Inseln gewannen in dieser Zeit an Fläche, obwohl der Meeresspiegel stieg. Insgesamt nahm die Landfläche um knapp 3% zu. Ab Minute 5 dieses Videos zeigt Drotschmann eine manipulierte Grafik, keine Nulllinie, willkürlich herausgepickte Zeitreihe. Hier erklärt er, die Hälfte der CO2-Steigerung sei erst seit 1980 dazu gekommen. Was er nicht weiß oder verschweigt, das fällt genau in eine Zeit der erhöhten Sonnenaktivitäten. Korrelation ist auch hier keine Kausalität. Klimatdaten wie Klimaschwindler Daten manipulieren. Man muss die Daten so lange foltern, bis sie gestehen. Ronald Kose. Wie die Zeitreihen unter anderem auf dieser Seite zeigen, gäbe es keine Diskussion über Klimawandel und CO2, wenn die Anhänger der CO2-Theorie nicht willkürliche Daten herauspicken und sogar verfälschen würde. Entlarvend waren die von Hackern veröffentlichten E-Mails, in denen Vertreter der CO2-Theorie zugaben, dass sie Daten gefälscht und unterschlagen haben. Klimahistoriker Professor Thiemball erklärt den Skandal. Zum Video. Quelle Sebrand 23 via Bitcoot. Veröffentlicht 23.01.2021. Link aktualisiert 16.03.2023. Klimatdegate Dr. Thiemball Onze Hacket CRU EMAIS. Quelle Canadian Taxpayers Föderation. Veröffentlicht 1.12.2009. Professor Thiemball über Klimatdegate, Teil 2. Der aktuellste Fall von Datenmanipulation wurde am 24.07.19 unter anderem vom Spiegel als Beweis propagiert. Schweizer Forscher entkräften Argument von Klimawandelleugnern. Die schon 2015 durch manipulierte Daten und falsche Behauptungen aufgefallene Gruppe PAGES-2K-Konsortium behauptet, es habe zwar in Europa, aber nicht global eine mittelalterliche Warmzeit gegeben, weil das Klima in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Tendenzen habe. Heute sei das nicht so, so dass heute angeblich 98% der Erde die größte Wärme der letzten 2000 Jahre erlebe. Sofort fällt auf, dass der Zeitraum willkürlich gewählt und der gesamte Rest der Erdgeschichte, siehe oben, Werner und Skotese, unterschlagen wurde. Dass sich gegenwärtig die nördliche Erdhalbkugel leicht erwärmt und die südliche Erdhalbkugel leicht abkühlt, unterschlägt das PAGES-2K-Konsortium ebenfalls. Des Weiteren fällt auf, dass die viel zu ungenaue und daher unbrauchbare Methode der Baumringmessungen, Bäume wachsen nicht nur durch den einzigen Faktor höherer Temperaturen schneller, sondern auch durch weitere Faktoren Regen, Licht, CO2 und Nährstoffe, die Grundlage der Behauptung ist. Es gibt durch die Vielzahl der Wachstumsfaktoren keine physikalische Theorie, um Baumringmessungen in Temperaturen umzusetzen. Michael Limburg vom Europäischen Institut für Klima und Energie, EIKE, Diplom-Ingenieur für Mess- und Regeltechnik, erklärt. Punkt hier die Fehlerhaftigkeit der Messungen. Professor Friedrich Karl Ewert, ebenfalls vom EIKE, weist in diesem Video nach, wie angebliche Temperaturdaten von den Anhängern der CO2-Anhänger gefälscht wurden. Quelle EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie. Veröffentlicht 7.03.2016. Professor Dr. M. Friedrich Karl Ewert über globale Temperaturmessungen. Professor Ewert weist hier auch nach, dass Daten nach der Erstveröffentlichung nochmals verfälscht veröffentlicht wurden. Nicht zu übersehen der Faktor Sonne. Die Temperaturen aller Planeten des Sonnensystems hängen von der Sonne ab. Die Sonne strahlt jeden Tag etwa 1000 Watt pro Quadratmeter auf die Erde. Fragen Sie mal Photovoltaik-Experten nach den Leistungen und den Schwankungen der Sonnenenergie. Wie kann man da die Sonne von Klimatheorien ausklammern? CO2-Anhänger unterstellen entgegen der Realität, dass die Sonnenenergie immer vollkommen konstant ist. Tatsächlich schwankt die Sonnenenergie in mehreren unterschiedlich langen Intervallen. Der kürzeste Intervall ist der 11-Jahres-Zyklus, den wir hier auf dieser Grafik der NASA sehen. Quelle ökonomieformankind.org. NASA-Sonnenschwankungen im 11-Jahres-Zyklus. Ein wirklich seriöser Klimaforscher kann diesen Faktor nicht übersehen. Das ist einfach nicht möglich. Überlegen Sie selbst, warum blenden Vertreter der CO2-Theorie die Sonne aus? Könnte dahinter eine politische Agenda und/oder der Konformitätsdruck stecken? Oder welche andere Erklärung ergibt einen Sinn? Zum Bild. Quelle Economy for Mankind.org. Sonne, Energie, Klimawandel. Wie sehr Energieschwankungen der Sonne die Temperaturen beeinflussen, erleben wir jeden Tag, jede Nacht und auch jedes Jahr im Laufe der Jahreszeiten. Die Erde mit einem Durchmesser von 12.700 Kilometern ist 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, dreht sich und kippt im Sommer und Winter jeweils um einen Winkel von 23,4 Grad vom Äquator. Das heißt, Temperaturunterschiede in Deutschland von bis zu minus 20 Grad im Winter und bis zu plus 40 Grad im Sommer hängen von der Sonne ab. Nehmen wir nun an, die Energieemissionen der Sonne stiegen in 100 Jahren um 0,0002%, müsste dann nicht die Durchschnittstemperatur der Erde um etwa 2 Grad steigen? Sogar die Wikipedia-Admins, die mehrheitlich Anhänger der CO2-Theorie sind, lassen im Editor Folgendes stehen: In Jahren mit verminderter Fleckenanzahl verringert sich ebenfalls die Sonnenstrahlung um etwa 1. Die Jahre zwischen 1645 und 1715, das sogenannte Maunderminimum, während dessen keine Sonnenflecken beobachtet wurden, fallen mit der kleinen Eiszeit zusammen. Es ist jedoch nicht geklärt, ob die geringen Änderungen der Sonnenaktivität ausreichen, Klimaveränderungen zu erklären. Warum klammern Anhänger der CO2-Theorie die Energie der Sonne aus und halten sie für nahezu konstant? Warum halten sie das Nichtgeklärte für geklärt? Wir würden das gern verstehen. Vielleicht haben Sie schon einmal etwas vom Maunder-Minimum gehört. Edward Maunder war ein Astronom, der Sonnenflecken, die durch hohe Energieaktivität entstehen, beobachtete. Seine Forschung ermöglichte das Erkennen der Korrelation der Temperatur der Erdatmosphäre und der Sonnenflecken bzw. der Energieschwankungen der Sonne. Nun ist eine Korrelation noch kein Beweis. Den Beweis und einen überzeugenden Zusammenhang zwischen Sonnenstrahlung und Atmosphärentemperatur bieten seit 2008 die Geologen, Astronomen und Paläoklimatologen Henrik Schwinsmark, Nils Hafif und Jan Weitzer. Bezeichnenderweise verweigerten die wissenschaftlichen Fachpublikationen lange Jahre ohne Begründung die Veröffentlichung, weil sie den CO2-Mythos zerstört. Sie betrachten die Klimaentwicklung über 500 Millionen Jahre hinweg und kommen zu der Erkenntnis, dass die Sonne und die kosmische Strahlung die Wolkenbildung beeinflussen, die wiederum das Sonnenlicht reflektieren und das Klima beeinflussen. Quelle Casalis @gedacht via Odyssee. Veröffentlicht 9.2.2020. Link aktualisiert 16.3.2023. Das Geheimnis der Wolken, ganze Doku, Klimawandel durch Sonne, kosmische Strahlung und Wolkenbildung. Meteorologie-Professor Horst Malberg erläutert in diesem Vortrag, warum die Klimaschwankungen ihre natürliche Ursache in den Schwankungen der Sonne haben. Quelle: Büso Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Veröffentlicht 6.4.2011. Klimawandel seit der kleinen Eiszeit. Die Erklärung des Faktors Schwankungen der Sonnenemissionen, den die CO2-Anhänger leugnen, erscheint uns sehr überzeugend. Schließlich erleben wir jeden Tag und in jedem Wechsel der Jahreszeiten, wie stark die Sonne unsere Temperaturen dominiert. Kommt bald die Eiszeit-Massenhysterie? Das Thema Klimawandel scheint eher eine Massenhysterie als ein wissenschaftlicher Fakt zu sein. Wandel ist ein übertriebener Begriff. Wandel ist etwas Endgültiges oder zumindest Dauerhaftes. Beim Klima sind Schwankungen der passendere Begriff. Mit natürlichen Schwankungen kann man aber keine Auflagen und Einschaltquoten steigern. Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser.